uns riesig, dass du heute zu uns sprichst.
Schönen guten Nachmittag. Schön, euch alle zu sehen. Ich hoffe, mein Atem ist gut heute am Nachmittag. Ich habe, also jetzt im Sinne von, ich atme aus das, was ich eingeatmet habe unter der Woche. Also ich hoffe, dass mein Atem heute gut bei dir ankommt und nicht zu sehr nach Knoblauch riecht. Ich gehe jetzt nicht weiter. Ich könnte da jetzt weitergehen. Ich versuche es nicht. Hey, Gemeindefreizeit, wir werden eine mega Zeit haben. Du darfst dich wirklich, wirklich darauf freuen. Komm vorbereitet im Sinne von, nicht nur vorbereitet, was du alles mitbringen solltest und dass du weißt, wo, wann, wie, was, sondern vorbereitet mit einer Herzenshaltung zu empfangen, Gemeinschaft zu haben. Und ich glaube, dass Gott echt was bewegen will mit uns als Church an diesem Wochenende. Genau. Super. Wer ist morgen für Muttertag vorbereitet? Ja, okay, also manche haben vielleicht Blumen schon oder planen ein Frühstück und die Väter denken sich gerade, oh, morgen ist Muttertag, Stress, ich muss mir noch was einfallen lassen. Eine Tankstelle hat sicher noch offen nach dem Gottesdienst, du wirst noch was finden. Vielleicht sagst du aber auch, ein Muttertag ist sein, braucht man nicht, ist auch okay. Ich werde heute in meiner Predigt das Thema Muttersein, Mutterschaft, Mutter allgemein einfach ein bisschen einfließen lassen. Liebe Männer, bitte denke nicht, dass du bei einer Mütterkonferenz bist oder bei einer Frauenkonferenz. Ich möchte es heute nur ein bisschen gezielter für die Mütter, was auch immer das bedeutet, da werden wir das dann noch ein bisschen hören später in der Predigt, schalt nicht ab, bleib dran, weil du hast wahrscheinlich eine Mutter oder du hast vielleicht Frauen generell in deinem Leben. So, es ist immer gut zuzuhören, auch wenn jetzt sozusagen, wenn man nicht selber immer unmittelbar so scheinbar betroffen ist. Aber ich glaube, dass du dir trotzdem einiges mitnehmen wirst können von der heutigen Predigt. Genau. Wir schauen heute in ein Buch der Bibel, das ziemlich umstritten ist. Manche haben sogar darüber diskutiert, ob das überhaupt in der Bibel sein darf. Und in der heutigen Zeit, wenn man dieses Buch liest, könnte man sich denken, boah, eigentlich kann man das, darf man das lesen? Das ist ziemlich arg, was da vorkommt. Und ich weiß nicht, es gibt, ob ihr das kennt, es gibt so eine Zeitung in Österreich, die hat eine Webseite und dort gibt es eine Kolumne. Und in dieser Kolumne reviewen sie Serien, also TV-Serien. Und ob man diese Serien heute noch so schauen kann, sollte, ob das noch passend ist, ob die Geschichten und die Sprache, die dort vorkommt, ob das noch angemessen ist, ob das noch gut ist, ob das noch zeitgemäß ist. Und ich finde, manchmal können wir mit der Bibel genau dasselbe tun. Wir lesen die Bibel und können uns denken, ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagen kann. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so anwenden kann. Aber ich glaube, dass wir uns die Mühe machen müssen, auch wenn wir Dinge finden, an denen wir uns stoßen und wenn wir Dinge finden, die vielleicht unbequem sind oder auf dem ersten Blick echt ein bisschen schräg und aus einer völlig anderen Zeit, weil das ist die Bibel auch, ist uns trotzdem die Mühe zu machen, hinzuschauen, was das für uns bedeutet. Wir dürfen tief graben. Wir dürfen die Geschichte darüber sehen. Und das möchte ich heute mit uns am Nachmittag machen. Und ich glaube, ich habe mindestens 4 Schätze gefunden aus dieser Geschichte, die ich heute rausziehen möchte. Und ich werde jetzt noch kurz beten. Und dann verrate ich euch, in welches Buch wir schauen. Gott, ich danke dir, dass du dasselbe bist. Gestern, heute und morgen. Dass du unveränderbar bist. Dass du der Felsen bist, auf dem wir stehen dürfen. Dass dein Wort hält, dass du treu bist. Und wir wollen uns jetzt aufmachen, um von dir für unser Leben zu hören. Wir bahnen dir einen Weg in unsere Herzen heute am Nachmittag. Amen. Wir schauen heute am Nachmittag in das Buch Esther. Das Buch Esther hat 10 Kapitel. Du kannst es ziemlich schnell morgen am Vormittag beim Kaffee trinken lesen. Ich plädiere ja dafür, dass man irgendwann eine Netflix-Serie draus macht, so eine Miniserie, eine Staffel. Gibt es eher einen Haufen, könnte man die Esther gleich dazu nehmen. Da gibt es einiges an Stoff. Und in diesem Buch, das spielt circa 400 bis 500 Jahre vor Christus, in der Zeit des Persischen Reiches. Das Persische Reich war riesig, das ging von Ägypten bis ans andere Ende, bis nach Indien. Und die Geschichte von Esther, die spielt im heutigen Iran, in der Hauptstadt Susa, so hieß das in der damaligen Zeit. Und das jüdische Volk hatte kein Land mehr. Das hatte kein Land, wo die Juden, also wo das jüdische Volk gelebt hat, sondern sie wurden verschleppt. Sie wurden in Gefangenschaft genommen. Sie wurden besiegt von den Völkern um ihnen herum. Und wir befinden uns in dieser Zeit, wo das Volk zum Teil noch in Gefangenschaft gelebt hat. Und wir finden hier in diesem Persischen Reich eine jüdische Community. Und im Buch Esther finden wir 4 Hauptcharaktere. Da gibt es den König, den Xerxes. Und wenn du dir gedacht hast, die Party ging lang in deinem Leben irgendwann mal, dann warst du noch auf keiner Party von Xerxes, weil der hat 160 Tage gefeiert. 160 Tage, es ist fast ein halbes Jahr, stell dir das mal vor, es ist ja unvorstellbar. Also der hat gefeiert, der hat sehr gern gefeiert. Das halbe Buch Esther besteht aus Festlichkeiten oder wie die Bibel sagt, Gelagen. Weil man lag bei diesen Festen. Und dieser König hatte auch eine Königin. Er hatte aber nicht nur eine Königin, er hatte zig Nebenfrauen. Er hatte einen ganzen Harem noch dazu. Da wird es eher kritisch, das meine ich mit anstößig und darf man das heute noch lesen. Also da ging es ziemlich rund mit seinen Frauen. Und dann wollte er seine Königin nach diesen 160 Tagen an Gelage, wollte er den anderen Männern vorführen. Und die Vashti hat gesagt, nicht mit mir. Dann war es mit Vashti auch vorbei. Man weiß nicht genau, was mit ihr passiert ist, aber sie hat sich geweigert. Ja, ich sag's euch, es steht in der Bibel. Also musste eine neue Königin gesucht werden. Er hatte zwar zig Frauen, aber eben keine Königin mehr. Ich meine, es geht ja nicht, dass er keine Königin hat. Ihr versteht's, wenn man Gelage feiert, braucht man auch eine Königin. Und dann, es kommt noch schlimmer, gab es eine Castingshow. Persisches Reich, next Königin. Und die haben aus dem ganzen Persischen Reich die Frauen, die jungen Frauen, nicht die älteren, die jungen Frauen, bringen lassen. Und sie hatten eine lange Zeit der Vorbereitung, Schönheitskuren, Bäder, was auch immer. Und dann wurde eine nach der anderen dem König vorgeführt. Ich mache es noch konkreter. Eine nach der anderen pro Nacht vorgeführt. Und dann fand er seine Königin. Er hat sich dann doch für eine entschieden. Und das war die Esther. Ein junges jüdisches Mädchen. Eine junge Frau. Aufgewachsen, ohne Eltern. Ohne Vater, ohne Mutter, großgezogen von ihrem Cousin, den Mordecai. Mordecai ist ihr ganzes Leben an ihrer Seite, er berät sie, er sorgt sich um sie, er besucht sie täglich in dieser Zeit, wo sie am Hof ist. Er gibt ihr auch den Rat, du sag besser nicht, dass du jüdisch bist, das ist nicht gut. Du nimmst ja auch am besten gleich einen anderen Namen, also sie hieß als Jüdin anders. Und so wurde Esther Königin. Vom Xerxes. Und den Mordecai habe ich euch schon verraten, das ist die dritte Figur in diesem Buch, die wichtig ist. Und dann gibt es noch eine vierte Person, den Haman. Das war der höchste Hofbeamte, ein sehr stolzer Mann. Und alle mussten sich vor ihm verneigen. Und der Mordekai hat das aber nicht getan. Und daraufhin beschließt der Haman, wer sich nicht vor ihm verneigt und wer dann auch noch, und dann findet er heraus, dass er zum jüdischen Volk gehört, dann beschließt er per Würfel, per Steine werfen, mit wann das jüdische Volk umgebracht werden kann. Und der Mordekai geht dann zu Esther und hier lesen wir gemeinsam eine Stelle aus diesem Buch, Esther 4, 8 bis 17. Vielleicht noch kurz vorher, Mordekai ist am Boden zerstört. Der zerreißt sein Gewand, der zieht sich einen Sack über, das war diese Trauerrituale der damaligen Zeit. Er wirft sich Asche aufs Haupt, er ist außer vor sich, er kommt nicht mehr zu Esther ran, weil er sich so aufführt in seiner Trauer. Und die Esther und er kommunizieren über einen Boten. Und deswegen finden wir einen Namen von diesem Boten, worüber Esther und ihr Cousin der Mordekai reden. Und wir lesen ab Vers 8. Auch gab er, also Mordekai, Hattach eine Abschrift des Erlasses, der in Susa verkündet worden war und der die Ermordung der Juden anordnete. Hattach sollte ihn Esther zeigen und ihr alles berichten. Er sollte sie auffordern, zum König zu gehen und ihn um Gnade anzuflehen, um bei ihm etwas für ihr Volk zu erreichen. Mit dieser Botschaft kehrte Hattach zu Esther zurück und berichtete ihr alles. Esther befahl Hattach, noch einmal zu Mordekai zu gehen und ihm Folgendes auszurichten. Alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königreiches wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz dem Tode geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Das, was hier die Esther freundlich verpackt, ist: Nein, ich kann nicht zum König gehen, was würde meinen Tod bedeuten, weil es herrschen hier nicht nur Gelage und Festlichkeiten, sondern ein ganz klares, starres Regelwerk und ich kann das nicht. Es geht nicht. Und dann sagt Mordekai Folgendes ab Vers 13. Mordekai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Darauf ließ Esther Mordekai antworten. Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Da ging Mordekai fort und handelte genauso, wie Esther es ihm aufgetragen hat. Und mein erster Punkt von diesen 4 Schätzen, die ich heute aus diesem Buch für uns rausnehme, ist folgender. Dass Gott wirkt, Gott orchestriert, auch wenn wir ihn nicht sehen, nicht spüren und nicht hören. Wisst ihr, warum das Buch Esther, Luther wollte das Buch Esther aus der Bibel raushaben? Weißt du warum? Weil in diesem Buch Gott nicht vorkommt. Der Name Gott, der Name Jahwe kommt nicht vor. Es kommt auch kein Prophet vor, der im Namen von diesem Gott spricht. Gott ist in diesem Buch scheinbar verborgen. Es scheint so, als hätte er sein Volk, diese jüdische Community im Persischen Reich, als wäre er nicht da. Aber es stimmt nicht. Es gibt keinen Tempel, es gibt keinen Propheten und Gott spricht irgendwie nicht, aber es heißt nicht, dass er nicht da ist und dass er die Pläne nicht orchestriert. Und das ist genau das, was Mordecai sagt. Könnte es nicht sein, dass du, er rechnet damit, dass Gott hier eingreift. Und er sagt, wenn du es nicht tust, dann wird die Hilfe von woanders kommen. Er rechnet damit, dass das letzte Wort nicht gesprochen ist. Er rechnet damit. Er ist mitten in diesen Umständen. Ich meine, diese Esther, diese junge Frau, ohne Eltern aufgewachsen, welche Perspektive hatte sie wohl? Und ich meine jetzt die Umstände, wie sie Königin geworden sind, sind jetzt auch nicht so super schön und so super glamourös und so super toll. Und es erinnert mich an das, was unser Hauptpastor Gianni so oft sagt. Gott wirkt in allen Umständen, aus dem Römerbrief 8. Gott wirkt in allen Umständen. Gott wirkt in den Umständen von dieser jungen Frau. Und darf ich dir sagen, wenn du gerade sehr stark mit Windeln wechseln beschäftigt bist und mit Babybrei kochen und sich dein geistliches Leben nicht so super geistlich gerade anfühlt, weil dein Leben voll ist mit Kindern oder deine Teenager dich in den Wahnsinn treiben oder du vielleicht Teenager bist und deine Mutter treibt dich in den Wahnsinn, dann heißt das nicht, Entschuldigung, liebe Eltern, aber dann heißt es nicht, dass Gott nicht trotzdem da ist, auch wenn sich deine Zeit gerade anders anfühlt. Vielleicht denkst du, ich weiß nicht, was mit meinen Kindern ist, aber Gott ist da zur Zeit nicht daran. Oh ja, ist er. Oh ja, ist er. Und ich möchte dich heute ermutigen, diesen Glauben neu zu ergreifen, dass Gott in deinem Leben aktiv ist und im Leben deiner Kinder und von euch als Familie. Wir können ganz oft die Warum-Fragen stellen. Warum haben wir eigentlich ein Kind? Warum haben wir zwei Kinder? Warum haben wir drei Kinder? Warum kriegen wir ein drittes Kind? Ich weiß auch nicht genau, was wir hier tun. Du kannst die ganzen Warum-Fragen stellen. Warum tun wir uns das an, in Gottesdienst zu fahren und den Stress? Und warum tun wir? Du kannst dich völlig verlieren in den Warum-Fragen. Du kannst dich verlieren in den Warum-Fragen. Warum musste Esther in dieser Zeit geboren sein? Warum konnte Gott nicht anders eingreifen? Warum dieses? Aber das Problem ist, dass uns diese Warum-Fragen nirgendwo hinbringen. Nirgendwo hinbringen. Oder vielleicht bist du eher bei den Wie-Fragen. Wie soll das gehen? Wie soll ich meine Mutter ehren, obwohl sie mir ständig meine Grenzen überschreitet? Wie soll ich meine Mutter ehren, jetzt wo sie älter wird und so viel Hilfe von mir braucht? Wie soll ich meine Mutter ehren, wenn ich sie gerade überhaupt nicht leiden mag? Und ich möchte uns einladen, unsere Perspektive weniger auf das Warum und Wie zu lenken, sondern mehr auf das Was und Wozu. Auf das Was und Wozu. Weil das Wozu führt uns dazu, die Spuren Gottes zu suchen. Auch wenn wir denken, Gott ist nicht da, Gott greift nicht ein, Gott schweigt. Ich spüre nichts, ich sehe nichts. Und das Wozu bringt uns, diese Spur nachzufühlen und wir können plötzlich doch vielleicht etwas sehen. Und Bestimmung macht sich breit und vielleicht Freude macht sich breit und neuer Glaube und Hoffnung. Was tust du, Gott, in dieser Season jetzt in meinem Leben? Was tust du, Gott, in meiner Season, wo ich vielleicht so gerne ein Kind hätte, aber da ist nicht mal ein Ehemann. Oder vielleicht in einer Season, von wo du schon so lange, obwohl ein Partner da ist und ihr wartet so lange auf den Nachwuchs. Du kannst dich in den Warum-Fragen verlieren. Aber vielleicht solltest du oder könntest du fragen, hey, was tust du, Gott, in dieser Season jetzt in meinem Leben? Was möchtest du sagen? Was ist die Spur? Was sind die Lektionen? Wo bist du, Gott, darin zu finden? Und vielleicht auch immer wieder Gnade neu zu finden, für wo auch immer du in dieser Jahreszeit in deinem Leben stehst. Vielleicht wärst du so sehr gern Oma. Aber die kriegen einfach kein Enkelkind. Das klingt jetzt alles so lustig, aber das sind wahre, das sind Geschichten aus dem echten Leben. Manche von euch, die haben eine schwerkranke Mutter zu Hause und erkennen die eigene Mama nicht wieder. Das sind Geschichten, die mit Mutterschaft und in dieser Beziehung mit den Müttern zu tun haben, wo wir hinschauen dürfen, die wir an die Oberfläche bringen dürfen. Egal in welcher Season du bist, ob es gerade Windelnwechsel ist, in der Volksschule, Teenager oder vielleicht sogar alles drei. Auch nicht schlecht. Wo findet sich die Spur Gottes in deiner Jahreszeit jetzt? Kannst du die Gnade, und sei es nur einen Moment, wo du einen Moment Ruhe am Klo hast, vielleicht, oder beim Einkaufen oder in irgendeiner anderen Situation, kannst du dir sagen, okay, ich weiß nicht, was morgen ist, aber für heute, I got this, ich schaff das. Ich weiß nicht, was übermorgen ist, aber für heute, Gott, ich greife mir jetzt deine Gnade, weil ich weiß, du bist hier, ich sehe es nicht, ich spüre es nicht, aber ich verlasse mich drauf. In Jesaja 66, Vers 13 steht, ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Vielleicht bist du gerade in einem Trauerprozess um deine Mama. Darf ich dir sagen, Gott möchte dich trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Nimm dieses Bild. Wenn du traurig bist unter der Woche, weil es so zart ist und du ständig nur damit beschäftigt bist, die eigenen Kinder zu trösten. Hey, wie wäre es, wenn du dir einen Moment nimmst, wenn du vielleicht dein Kind in den Arm hältst, nimm dir doch diese Vorstellung, Gott hält mich auch im Arm und tröstet mich und ermutigt mich und gibt mir Zuspruch. Nicht nur du tröstest andere, Gott tröstet auch dich, liebe Eltern, besonders liebe Mamis. Gott tröstet dich in deiner Enttäuschung, Gott tröstet dich, vielleicht auch in deinem Selbstzweifel. Ich rede heute gescheit und ich bin keine natürliche Mutter, aber ich stelle mir es manchmal extrem zart vor. Und dann, vor allem wenn es noch darum geht, kennst du diese Diskussionen unter Müttern, wie lange man zu Hause sein soll, ab wann man wieder arbeiten gehen darf, welche Windeln man verwendet oder nicht verwendet, welches Tappergeschirr als Plastik geht gar nicht, lieber aus Metall, welche Erziehungsmethoden, ist man Helikoptermann, ist man U-Boot-Mom, was auch immer. Es gibt ja tausende Themen, mit denen sich Mütter beschäftigen, sich Mütter gegenseitig verletzen, sich gegenseitig wie in einem Kampf leben, wer es jetzt besser weiß oder doch nicht. Stell dir mal vor, ihr würdet damit aufhören. Es wird sich so schön anfühlen. Hey, ermutigen wir uns gegenseitig. Feiern wir uns gegenseitig. Tun wir nicht nur, na was, du gehst schon arbeiten, na was, du noch nicht, na was, du stillst noch, na was, du nicht mehr. Stop it. Ermutigen wir uns. Feiern wir uns gegenseitig. Weißt du, die besseren Gespräche wären, wie kommst du mit dem zurecht, mit dem eigenen Erwartungsdruck umzugehen? Das sind gute Gespräche. Wo findest du gerade die Spur Gottes in deinem Leben? Das sind gute Gespräche. Nicht wer, wann, wie, welche richtige Windel verwendet oder nicht. So, der erste Punkt. Gott ist da, Gott wirkt. Auch wenn wir ihn nicht sehen und nicht spüren, rechne mit ihm. Der zweite Punkt. Die Würfel sind nur scheinbar gefallen. Die Würfel sind nur scheinbar gefallen. Wisst ihr, in dieser Geschichte, da würfelt der Haman um das Schicksal des jüdischen Volkes. Er nimmt so Steine und würfelt, in welchen Monat können wir denn die Juden beginnen zu töten? Und es wirkt so, als wäre das Schicksal besiegelt. Als wäre das letzte Wort. Die Würfel, die Steine sind gefallen. Aber es ist eben nur scheinbar so, weil Gott greift ein durch Mordecai und durch Esther. Es kann sein, dass in manchen Situationen wir denken, die Würfel sind gefallen. Ich werde aus dieser Enttäuschung nie rauskommen. Ich werde aus dieser Verletzung nie rauskommen. Ich werde nie, nie darüber hinwegkommen, dass ich selber keine eigenen Kinder habe. Ich werde nie darüber hinwegkommen, dass mein Kind nichts mehr mit mir zu tun haben will. Es wird nie wieder so sein, dass die Beziehung wieder hergestellt ist. Du denkst vielleicht manchmal, die Würfel sind gefallen bei deinen Teenager-Kids. Wird das jemals wieder irgendwas? Und es scheint so, als wären die Würfel gefallen. Aber ich möchte dir heute sagen, es scheint nur so. Es scheint nur so. In Situationen in unserem Leben scheinen Dinge manchmal so, aber sie sind nicht final, weil Gott hat das letzte Wort. Nicht Umstände, nicht scheinbare Gefühle, nicht gewisse Situationen. Ja, es kann sein, dass sich gewisse Umstände nicht ändern, aber du darfst dich ändern. Du darfst einen neuen Zugang finden, du darfst eine Versöhnung finden, du darfst etwas finden in dem, und dann hat das letzte Wort. Immer noch. Und nicht, dass die Umstände dich bestimmen. Im Psalm 16, Vers 5 steht, der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Weißt du, manchmal könntest du denken, ja, das Los ist für mich festgelegt. Die Würfel sind gefallen. Das Schicksal ist besiegelt. Aber es gibt nur einen, der dein Los festlegt. Und das ist Gott selbst. Nichts anderes. Nichts anderes. Und das erkennt Mordecai. Und er glaubt daran, dass Rettung kommt. Und entweder ist es von Esther oder von wem anderen. Aber Hilfe und Rettung kommt. Könnte es nicht sein, sagt er. Und das ist der dritte Punkt. Eine Zeit wie diese, eine Situation wie diese. Esther, die ohne Mutter aufwächst, wird zur Mutter einer Nation. Esther, die ohne Eltern aufwächst, rettet ihr Volk. Sie entscheidet sich, ihr Leben zu geben, um ihr Volk zu retten. Das ist mütterlich. Das machen Mütter und Väter, die in der Nacht aufstehen. Dann sagen sie, ja, ich komme nicht dabei um. Ja, aber es kostet schon ziemlich viel Kraft, nicht nur eine Nacht, sondern immer wieder. Du gibst dich auf. Ich habe mir bei der Vorbereitung der Predigt die Frage gestellt, ob es jemals etwas so gibt, dass der Aufopferungsbereitschaft Jesus Christus so ähnlich ist, wie Mutter und Vater zu sein. Weil du stellst deine Bedürfnisse jeden Tag aufs Neue hinten an. Deinen Wunsch vielleicht nach Karriere, deinen Wunsch nach Freiheit, deinen Wunsch, ich muss jetzt in meine Bestimmung kommen, du gibst dich regelmäßig auf. Das ist sehr Jesus-ähnlich. Sehr Jesus-ähnlich. Eigentlich war das gerade mein vierter Punkt. Ich muss den kurz vorziehen. Das war Punkt 4. Ich werde gleich zu Punkt 3 zurückkommen. Punkt 4. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Jesus hat mal gesagt, wir sollen das Kreuz auf uns nehmen. Und wer sein Leben gewinnt, der soll es verlieren. Das ist genau das, was Esther hier macht. Sie sagt, koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Komme ich um, komme ich um. Das ist ein massives All-In-Gehen von Esther. Wir hatten das Thema erst 2 Wochen beim Visionstag. Esther geht All-In. Sie sagt, koste es, was es wolle. Ich rette mein Volk. Ich müsste es nicht tun, weil offensichtlich ist ja Mordecai überzeugt, die Rettung kommt sonst auch woanders her. Aber ich versuch's. Ich versuch's. Zurück zu Punkt 3. Zurück zu Punkt 3. Eine Zeit wie diese. Esther wurde an einem bestimmten Ort platziert. Sie wurde platziert. Und ich glaube, das war von Gott platziert. Sie wurde an den Hof platziert, ins Königshaus platziert, in den Palast platziert. Und ich stelle die Frage, ob es nicht sein könnte, dass du auch platziert wurdest, wo du jetzt bist, mit Absicht. Manchmal denken wir uns, das Leben ist einfach zufällig, alles läuft vor sich hin. Manche Sachen, ja, aber es könnte auch sein, dass bei manchen Dingen ein roter Faden da ist und Gott dich absichtlich platziert hat, positioniert hat mit den Kindern, die du hast und vielleicht sogar mit den Kindern, wie sie sind, die du hast. Gott hat dich platziert. Er traut dir das zu. Nicht, weil du selbst so super bist, Entschuldigung, nicht, weil du selbst alles so gut unter Kontrolle hast, sondern weil er dir dabei hilft, weil er da ist, weil er mittendrin ist. Gott platziert dich, so wie er Esther platziert hat. Vielleicht nicht in einem Palast, die wenigsten von uns sind in Schönbrunn platziert. Manche wohnen ein bisschen näher oder an der Hofburg, manche weiter weg. Aber er hat dich platziert in deine Familie, wo du bist, mit den Eltern, die du hast. Vielleicht auch das an uns erwachsene Kinder, ein Hinweis. Oh ja, ich weiß, jetzt müssen manche von uns stark sein. Vielleicht sogar mit den Eltern, die du hast, hat Gott dich platziert. Für eine Zeit wie diese. Es beschäftigt mich echt, wie wir als erwachsene Kinder unsere Eltern ehren können. Mit all ihren Fehlern, mit all ihren Unzulänglichkeiten, mit all ihren Bedürfnissen, sie am Handy und am PC zu unterrichten. Wie wir sie ehren können, wie wir sie lieben können, wie wir trotzdem unsere Grenzen setzen können. Gott platziert uns. Gott platziert uns. Und er hat dich platziert dafür. Und weißt du, Mordecai, der war auch sehr aufopferungsbereit, danke. Der hat ja die Esther jeden Tag besucht am Hof. Und dann war mal eine Situation, ich glaube, das ist in Esther 2 oder in Esther 3 zu lesen, kriegt er mit, wie man den König Xerxes umbringen will. Und er sagt das der Esther und die Esther verhindert diese Pläne. Aber der Mordecai bekommt 0 Ehre, Respekt, Anerkennung, Ansehen dafür. 0. Erst eine Zeit später hat der König einen Traum und er lässt sich die Chroniken vorlesen. Und da steht diese Geschichte, dass ihn ein gewisser Mordecai das Leben gerettet hat. Und Mordecai wird geehrt. Wie oft ist es in deinem Leben als Elternteil und vielleicht besonders an die Mütter, dass du das Gefühl hast, du gibst und du gibst und jeden Tag bist du da und du verhinderst ganz schlechte Pläne. Regelmäßig, täglich. Nicht von deinem Mann, natürlich. Und du bekommst keine Ehre. Niemand gibt dir einen Preis und sagt, hey, yes, Simi, gut gemacht. Aber Gott sieht dich. Gott ehrt dich. Und ich glaube, dass vielleicht kriegst du die Ehre nicht immer unmittelbar, aber irgendwann kriegst du sie. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht bist du gestern mit Streit ins Bett gegangen mit deinen Kids. Du denkst dir, warum tue ich mir das alles an? Warum? Irgendwann kriegst du eine Dankbarkeit. Irgendwann wirst du, halte durch. Ich habe auch nichts Besseres zu sagen, aber ich glaube wirklich, dass die Ehre irgendwann an dich kommt. Und ich habe mir auch gedacht, in der Vorbereitung von dieser Predigt, könnte es sein, dass ich nicht nur als Einzelperson für eine Zeit wie diese bin, an einem Platz wie diesen, sondern dass wir als Church für eine Zeit wie diese sind und an einem Platz wie diesen sind. Ich weiß nicht, ich glaube, Einsamkeit ist eines der größten Themen in unserer Gesellschaft. Dass Menschen, mir selbst denken, das ist das Wichtigste, alles andere ist eher zweitrangig. Wisst ihr, was unsere Gesellschaft braucht? Das sind Mütter und Väter. Und nicht nur leibliche Mütter und Väter. Unsere Gesellschaft braucht Mütter und Väter im geistlichen Sinne, die sich den Menschen annehmen, die sie in Obhut nehmen, für die sie ihr Leben geben, um die sich kümmern, wo sie nachfragen. Wisst ihr, unsere Gesellschaft braucht Mordecais. Jeder von uns braucht im Leben einen Mordecai. Und die Menschen, Wien braucht Mordecais, die den Menschen nachgehen und sie besuchen, sie ermutigen, harte Fragen stellen. Bist du vielleicht nicht für eine Zeit wie diese in der Position, wo du bist? Und unsere Gesellschaft braucht Esthers, die sagen, koste es, was es wolle, ich mach das. Wir sind Life Church für eine Zeit wie diese. Ich möchte, dass du das wirklich ergreifst. Wir sind Kirche für eine Zeit wie diese. Wir sind berufen, geistliche Eltern und Mütter zu sein, egal wie alt du bist. Wenn du heute als Teenager hier bist, AJ, du bist ein Mordecai und eine Esther für eine Zeit wie diese. Und auch egal, wie weit du fortgeschritten bist im Alter. Angela hat immer wieder gesagt, es gibt keine geistlichen Omas in der Bibel. Es gibt Mütter und Väter, egal wie alt du bist, das bleibt. Der Auftrag, uns zu vermehren und diese Welt einzunehmen, ist nicht nur biologisch gedacht. Wir dürfen die Natur Gottes, das Abbild Gottes, die Art und Weise Gottes vermehren in dieser Welt. Und deswegen sind wir Kirche für eine Zeit wie diese. Und deswegen sind wir gerufen, Mütter und Väter zu sein. Geistliche Mütter und Väter zu sein für eine Zeit wie diese. Und ich habe darüber nachgedacht, hey, wie wär's, wenn wir damit beginnen, noch strategischer zu überlegen, als Single-Personen, hey, bei welchen Kindern könnte ich babysitten? In welche Familie könnte ich mich investieren? Und vielleicht kannst du als Familie sagen, hey, welche alleinstehende Person können wir regelmäßig zum Essen einladen? Wie können wir Familie sein in einer Zeit wie diese? Wie können wir Kirche sein in einer Zeit wie diese, wo wir andere Menschen in Obhut nehmen, mütterlich sind? Wie können wir jemanden, der gerade in Trauer ist und die eigene Mutter, mütterlich begegnen, mütterlich dienen? Esther wird zur Mutter, obwohl sie selbst keine Mutter hatte. Und sie hat nicht mal leibliche Kinder. Davon lesen wir auch nichts in dem Buch. Und sie folgt diesem Ruf, diesem hartnäckigen Dranbleiben von Mordecai, dieser provokanten Frage, ja, dann kommst du um. Glaub ja nicht, dass du sicher bist. Aber könnte es nicht sein, dass du hier bist für eine Zeit wie diese? Und Esther steht vor einer Wahl. Sie steht vor einer Wahl. Und sie nimmt ihren Mut zusammen. Und jetzt kommen wir wieder zu Punkt 4. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Aber sie sagt das nicht leichtfertig. Sie sagt nämlich, versammle die Leute, hol die Leute zusammen und fastet mit mir. Ich und meine Leute fasten auch. Wir gehen ins Gebet, sozusagen, und wir stehen da jetzt gemeinsam. Und so ist es möglich, dass sie diesen Mut fasst, dieses, hey, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Da gibt es auch nicht nur den Mordecai, da gibt es noch ein paar andere Juden hier in Susa. Mit gemeinsamer Unterstützung, ich traue mich. Und Esther traut sich. Sie hat diesen Entschluss gefasst, sie geht all in. Sie setzt alles auf eine Karte und sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Und sie fastet und dann macht sie sehr weise Schritte. Und sie kennt offensichtlich ihren Mann, den König. Sie macht nämlich nicht nur ein Fest, sie macht sogar zwei Feste. Und sie bringt auch ihre Bitte nicht beim ersten Fest vor, sondern beim zweiten Fest. Und Xerxes lässt sich überreden. Er geht darauf ein und sagt, ich kann diesen Entschluss nicht rückgängig machen, aber wir erlassen einen neuen Erlass, nämlich, dass sich das jüdische Volk verteidigen darf. Und die Geschichte geht so aus, dass das jüdische Volk sich verteidigt, es gewinnt, Haman wird umgebracht, Mordecai wird als höchster Beamter eingesetzt und die ganze Geschichte ist eine große Wendung. Gott greift tatsächlich ein. Die Würfel sind scheinbar gefallen, aber nicht, weil die Geschichte wendet sich. Und bis heute feiert das jüdische Volk ein Fest, das Purimfest, das an diese Geschichte erinnert. Mordecai und Esther, zwei Leute für eine Zeit wie diese, platziert mit voller Absicht. Aber es braucht diesen Entschluss. Wenn ich umkomme, komme ich um. Kostet es, was es wolle. Ich setze mich ein. Als leibliche Mama, als Papa oder auch als geistliche Mutter und geistlicher Vater. Die Band kann zu mir kommen. Gott belohnt den Gehorsam. Er belohnt den Gehorsam von Mordecai, er ehrt Mordecai, Mordecai bekommt eine besondere Stellung und er belohnt den Mut und diese Bereitschaft von Esther, diesen Gehorsam von Esther. Und sie bekommt diese Weisheit, sie bekommt diese Einsicht, die nächsten Schritte zu gehen. Ich habe empfunden und in der Vorbereitung von heute, dass wir uns eine Zeit von Gebet nehmen. Aber nicht nur eine Zeit von Gebet an dem Platz, wo du jetzt sitzt, sondern ich möchte dich heute nach vorne holen. Ich glaube nämlich, dass Gott heute etwas tun möchte in deinem Herzen. Und ich habe ein paar Frauen gebeten, und nach vorne dürfen heute nicht nur Frauen kommen, dürfen auch Männer kommen, wo wir einfach durchgehen werden, weil wir möchten die Hand auf dich legen, wir möchten für dich beten. Und ich glaube, dass heute, wenn heute Menschen hier sind und es kann sein, dass du das bist, dass du Trost brauchst. Trost brauchst, weil da ist diese unerfüllte Mutterschaft. Das Warten, dieser Wunsch, Mutter zu sein, aber es kommt nicht. du brauchst Trost in dieser Zeit des Wartens. Aber ich glaube auch, dass Menschen heute hier sind, die Trost für ihren Verlust brauchen. Verlust, weil vielleicht die Beziehung mit deinen Kindern nicht so ist. Verlust, weil tatsächlich du vielleicht deine Mutter verloren hast. Verlust, weil sich das Leben deiner Mama so verändert hat. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Dann fällt es auch leichter, einen Schritt nach vorne zu kommen. Gerne darfst du deine Augen schließen, weil es macht leichter, uns zu fokussieren und hinzuspüren, was Gott in deinem Herzen bewegt hat jetzt in dieser Zeit. Wenn du heute jemand bist und du brauchst Trost, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen. Komm einfach nach vorne. Wir haben genug Platz. Möchten gerne für dich beten. Vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich unzureichend als Mama. Das ist das Gefühl, es reicht nie. Reicht das, was ich tue? Bin ich gut genug? Gott hat eine Ermutigung für dich heute. Wir wollen für dich beten. Komm nach vorne. Wenn dich das trifft, komm nach vorne. Wisst ihr, wir sind hier unter uns. Wir brauchen uns nicht zu schämen für Dinge, wo wir sagen, hey, das trifft mich heute und ich brauche jemanden, der mit mir heute steht. Vielleicht bist du heute hier und das Verhältnis mit deiner Mutter ist so schwierig und du weißt nicht, wie das weitergeht. Komm nach vorne, wir beten gerne für dich. Vielleicht bist du heute hier und du kannst Gott gerade nicht sehen, nicht spüren. Er scheint so abwesend. Komm nach vorne. Wir beten für dich. Gott ist da. Gott ist mit dir. Er möchte sich dir heute zeigen. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht bist du aber heute auch hier und sagst, hey, ich nehme heute ganz bewusst das ein, wo Gott mich positioniert hat. Ich entscheide mich heute ganz neu, mich zu versöhnen oder vielleicht zum ersten Mal, mich damit beginnen zu versöhnen mit den Kindern, die ich habe. Und die Personen, die beten, Birgit, Angela, Silvia, ihr könnt schon einfach beginnen, für die Leute zu beten, die vorne sind. Danke. Und vielleicht bist du heute hier und du möchtest dich ganz neu bewusst entscheiden zu positionieren. Für die Kinder, die in deiner Welt sind. Für die Eltern, die du gerade hast. Komm nach vorne. Entscheide dich ganz bewusst, den Platz einzunehmen, den Gott für dich hat. Vielleicht möchtest du heute aber auch sagen, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Ich gebe mein Leben hin. Ich gebe mein Leben für meine Kinder. Ich gebe mein Leben für dieses geistliche Zuhause. Ich gebe mein Leben hin als geistliche Mutter, als geistlicher Vater. Vielleicht bist du aber heute auch hier und du möchtest Vergebung von Gott empfangen, weil Dinge nicht gut gelaufen sind mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern. Und hast das Gefühl, da liegt etwas schwer auf dir. Auch dann darfst du nach vorne kommen und wir beten für dich und mit dir. So, wir werden uns diese Zeit nehmen, um für Menschen zu beten. Nimm du dir die Zeit, darüber zu reflektieren und nachzudenken über diese Botschaft. Nimm dir die Zeit, nachzudenken, wo sind die Spuren Gottes in meinem Leben? Nimm dir die Zeit, darüber nachzudenken, hey, wo hat Gott mich platziert? Wo bin ich als Mann platziert? Vielleicht möchtest du drüber die Zeit nehmen und darüber nachdenken, ob du nicht für eine Zeit wie diese an dem Platz bist, wo du bist und was das bedeuten könnte.
Bis zum nächsten Mal.